Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben den Predigttext heute ja bereits gelesen. Steht in Daniel 3. Und er ist vielleicht einer der bekannteren Texte, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und wir haben uns die Freiheit genommen, am Freitag in der Jugendstunde schon mal über diesen Text zu reden, weil ich es sehr interessant finde, wenn man in Predigten oder in der Gemeinde an Texte kommt, die man ja eigentlich so aus seiner Jugendstunde, aus seiner Kindheit kennt. Und wenn man dann als Erwachsener wieder dort ankommt, dann ist immer die Frage, wie ist es denn, wenn man eine Geschichte, bei der man vielleicht nur einen Teil gehört hat in der Kinder- oder Jugendarbeit, dann nochmal hört oder eine Predigt drüber hört, wie ist der Eindruck? Und man merkt daran, wie man im Glauben wächst. Wenn man dann auf Inhalte kommt, die man vorher vielleicht so noch nicht kannte, dann verändert sich was in unserem Denken. Und ich habe in einem Buch eine Einleitung zu diesem Kapitel gelesen, die doch sehr, sehr interessant ist. Die erste Frage, die dort gestellt war, ging gar nicht auf den Inhalt der Geschichte, sondern die erste Frage war, hast du dich noch nicht gewundert, wenn du diese Passage liest, warum hier ständig der Name dieser drei Männer wiederholt wird? Warum hier ständig jedes einzelne Instrument aufgezählt wird? Warum hier immer und immer wiederholt wird, die Satrapen, die Statthalter und die Bezirksvorsteher, also bis hin zu den Bezirksvorstehern? Warum ist das eigentlich so in dieser Passage? Wenn wir eine Kindergeschichte hören, dann wird die nicht geprägt davon sein, dass wir 17 Mal hintereinander sagen, dass Satrach, Mesach und Abednego in den Feuerofen stiegen und was sie vorher machen, und wir werden nicht diese Namen üben. Und im Übrigen, wenn ihr mal zurücklegt, sind diese drei Namen nicht die Namen, die man am allerschnellsten vergisst, obwohl sie hier wirklich 10-mal erwähnt werden, obwohl man sie lesen kann immer und immer wieder. Und ich habe selbst bei der Vorbereitung zu diesen Kapiteln immer wieder überlegt, na, wie hießen die drei denn? Ja. Naja, sie hatten ihre alten hebräischen Namen und dann haben sie diese Namen, die wir jetzt hier in dem Kapitel lesen, das waren ihre babylonischen Namen. Sie wurden umbenannt und in dieser neuen Funktion als Babylonier, als Gefangene, haben sie neue Namen gekriegt, babylonische Namen. Und diese Namen der drei, das waren die babylonischen Namen. Die hebräischen Namen, wer wüsste die aus dem Kopf, ist gar nicht so einfach. Das waren Hanania, Misael und Asaja. Hier werden sie nur mit ihren babylonischen Namen angesprochen und das betont vielleicht nochmal die Rolle oder die Besonderheit, in der sie hier angesprochen wurden, denn sie sind ja drei Männer, die hier in ihrer Treue und in ihrer Konsequenz absolut vorbildlich sind, und zwar aus einer jüdischen Perspektive und nicht aus einer babylonischen Perspektive heraus. Sie waren sicher schlechte Babylonier, denn sie haben den Gott, den sie anbeten sollten, nicht angebetet. Ich möchte heute in dieser Predigt 5 Hauptpunkte aufgliedern, die eigentlich so 4 Überschriften sind und einen Einschub noch zu diesem Thema. Ich möchte einsteigen und beginnen mit dieser ganz besonderen Rolle dieser drei Männer, mit ihrer vielleicht herausstechenden Treue und mit ihrem herausstechenden Bekenntnis zu der Konsequenz ihres Glaubens, die allein bei Gott liegt. Unser Text beginnt ja nun mit einem Standbild, das, wenn wir uns das einmal überlegen, selbst wenn wir nicht wissen, wie lang eine Elle ist, also selbst wenn wir das Maß nicht kennen, insgesamt wahrscheinlich sehr ulkig ausgesehen hat. Also ein Standbild, das 60 Ellen hoch ist und 6 Ellen breit. Also das Verhältnis 1:10, Breite zu Höhe. Das ist sehr unüblich. Das entspricht auch nicht dem Verhältnis, wie ein Mensch gebaut ist. Ja? Wir würden ein ganz anderes Verhältnis erwarten, so 1:4, vierfache Höhe zu der Breite und nicht 1:10. Also das war eine richtig lange Gurke. Es wirkte sehr dünn und sehr lang. Ich weiß nicht, wer den Künstler Giacometti kennt. Der hat auch so Figuren gemacht mit so ganz dünnen Beinchen, die so richtig grottenlang waren. Und die sehen irgendwie aus wie so Zahnstocher in Menschenform. Und diese Figur ist auch auf jeden Fall zu lang und zu dünn. Also 60 Ellen hoch und 6 Ellen nur breit, das ist kein Verhältnis, das wir auf einen Menschen interpretieren würden. Diese ulkige Figur wurde aber über Jahre lang in der Ebene aufgebaut, für das Volk sichtbar, und irgendwann kam es zu dem großen Ereignis, dass Nebukadnezar sein Volk versammelt hat, und nun sollte diese Figur, diese Standfigur, diese goldene Figur, so ulkig sie noch aussah, sie sollte angebetet werden von den Menschen in Babylon. Und dieses Anbeten war kein freiwilliges Anbeten der Menschen, sondern es war ein Befehl des mächtigen Menschen auf der damaligen Erde, also in der damaligen Zeit auf der Erde. Nebukadnezar hatte wirklich was zu sagen und er hat angeordnet, in Härte und mit Konsequenz, betet nun dieses Bild an. Es ist besonders wichtig, diesen Aspekt so zu berücksichtigen, weil er am Ende des Kapitels etwas anderes anordnet. Genauso herrschsüchtig. Und diese herrschsüchtige Anordnung, die er am Ende dieses Kapitels in das Volk gibt, ist auch ein Beleg dafür, dass er in diesem Kapitel nicht zum Glauben gekommen ist, obwohl er den Gott gesehen hat und obwohl er einiges Wahres über Gott sagt. Einer der Abschnitte, auf den ich heute eingehen möchte, ist auch die Entwicklung bei Nebukadnezar. Denn wir sind kurz vor einem Höhepunkt im Leben des Nebukadnezar in Kapitel 4, in dem Nebukadnezar dann vielleicht in einer spektakulären Bekehrung, wenn es sowas gibt, zum Glauben kommen wird. Dort wird er tatsächlich wahren Glauben haben. Kein Mensch bekommt in irgendeinem Kapitel Glauben. Aber hier in Kapitel 4 ist beschrieben, dass der mächtigste Mann der damaligen Welt zum Glauben kommt. Aber hier in Kapitel 3 ist er noch nicht zum Glauben gekommen. Hier ist es so, dass er genauso hart, wie er angeordnet hat, dass die goldene Figur angebetet werden soll. Genauso hart wird er anordnen, dass jetzt Gott angebetet wird, und wer Gott nicht anbetet, der soll in Stücke zerrissen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen werden. Das steht am Ende des Kapitels in Vers 29. Nebukadnezar hat mit der Forderung, dieses Standbild anzubeten, ein Gebot angegriffen. Mindestens eins, aber eins auf jeden Fall. Und das hat er geplant und er hat es auch bewusst gegen Gott übertreten wollen. Denn er hat angeordnet, das erste Gebot nicht einzuhalten. Das Gebot, du sollst nur Gott allein und nur ihn und keine anderen Götter anbeten. Dieses Gebot hat er angegriffen, indem er dazu aufgefordert hat, dass ein anderer Gott angebetet wird. Ja, vielleicht ist das zu einfach, vielleicht fehlt uns da die Komplexität in diesem Kapitel, aber nichts anderes hat er hier gemacht, als zu sagen, jetzt habe ich hier eine Figur, die einen Gott darstellen soll oder durch die wir einen anderen Gott anbeten werden, und diese Figur, die müsst ihr jetzt alle anbeten. Das ist die Ausgangslage. Und in dieser Ausgangslage erfahren wir von den drei Freunden Sadrach, Mesach und Abednego, die vor eine Entscheidung gestellt werden, diese Figur anzubeten oder nicht. Und unsere drei Männer, die kennen den Moment, wo sie vor diese Wahl gestellt werden, die Konsequenzen oder die Folgen ihrer Entscheidung. Das ist, wenn wir das auf das praktische Leben übertragen, und das, ich glaube, das kann man hier sehr, sehr gut, nicht immer so. Das heißt, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, entweder Gott oder das Geld anzubeten, dann sind uns die Konsequenzen nicht immer klar. Hier ist die Konsequenz klar. Wer diese goldene Figur nicht anbetet, der wird sterben. Der wird in einen Feuerofen geworfen werden. Also die drei Männer, die wussten, es gibt einen Weg. Wir hatten ja schon ein hohes Amt in diesem Staat. Und wenn wir jetzt diese Figur anbeten, dann leben wir weiter in Wohlstand und in Frieden. Das wäre die Perspektive. Ist es nicht schön, wenn man eine Perspektive hat, die heißt Wohlstand und Frieden? Aber es ist ziemlich dumm, wenn es dazu nur eine Alternative gibt, die heißt Tod. Und wenn man es vorher weiß, ist die Entscheidung umso härter und umso wichtiger zu treffen, denn das ist eine bewusste Entscheidung, die mit dem Tod enden wird. Wir haben das ja vorher in dem Buch Daniel auch schon erlebt, dass die Entscheidungen mit Konsequenzen verbunden sind. Also dieses Wissen darum, wie meine Strafe ist, das verstärkt nochmal die Entscheidung. Wenn wir eine Entscheidung für irgendetwas treffen, also wenn wir sagen, okay, wir beten irgendeinen fremden Gott hier nicht an, wir stellen uns keinen Buddha in unser Zimmer und wir verbeugen uns auch nicht vor einer Kerze in einer Kirche, wir beten keine Marienfiguren an, dann heißt es nicht, dass man uns dafür töten wird. Hier in Deutschland. Und wenn wir einmal in die Welt gucken, dann ist es so, dass wir tatsächlich in dieser Zeit, in der wir leben, eine Zeit haben, die die meiste Verfolgung gegen Christen in der Kirchengeschichte hat. Nicht in Deutschland, aber über den Globus verteilt. Wir können tatsächlich, und es überrascht mich selbst immer wieder, wenn ich das lese, dass Historiker sagen, wir leben in einer Zeit, wo so viel Bedrohung gegen Christen in dieser Welt existiert, wie sie zuvor noch nicht existierte. Es ist überraschend, ich kann das sicher nicht aus persönlicher Erfahrung wissen, sondern einfach nur annehmen an der Stelle. Es ist überraschend. Aber wir wissen alle, dass wenn in China jemand zum Glauben kommt, eines der bekanntesten Beispiele, und er lässt sich taufen, dass das wirklich eine Entscheidung für Leben oder Tod ist. Der übliche Weg eines Christen, der sich taufen lässt, ist danach abgeschleppt und verhaftet zu werden. Bis hin dazu, dass die Menschen getötet werden. Wir wissen, dass in vielen Ländern, in Papua-Neuguinea, es so ist, dass Menschen, die zum Glauben kommen, Repressalien kriegen bis hin zum Tod. Wir wissen, dass in vielen Ländern die Verfolgung enorm ist, dass selbst das Bekenntnis des christlichen Glaubens dazu führt, dass Menschen ohne Grund getötet werden. Wir erleben es in der islamischen Welt, dass Menschen, die ihren Glauben bekennen, auch tatsächlich und für uns sichtbar und über die Medien immer mehr transportiert, für ihren Glauben leiden müssen, bis hin dafür, dass sie getötet werden. Wir sitzen zwar wohlbehütet heute Morgen in einem Raum in festen vier Wänden und wissen, wenn wir hier aufstehen und unseren Glauben bekennen, was wir heute gemacht haben, wird keiner durch diese Tür kommen, wird uns bedrohen und der Reihe nach abführen. Und selbst die Entwicklungen, die wir in Deutschland haben, so dramatisch, wie sie im Moment sind, wir müssen nicht befürchten, dass das in kürzester Zeit hier passiert. Wir werden wissen, in ein paar Jahren werden wir ein Antidiskriminierungsgesetz haben und wir müssen aufpassen, was wir auf der Kanzel sagen. Das ist absehbar in Deutschland. Wir haben Entwicklungen, die sicher gegen uns sind, die mehr Repressalien für uns bedeuten werden. Aber wir haben noch eine Situation, in der wir in Frieden und in Wohlstand in einer Welt leben, wo wir gut auskommen können. So ging es den drei auch, bevor Nebukadnezar anordnete, den König anzubeten, den Götzen anzubeten. Die drei lebten friedlich als Fremde in dem Land Babylon und auf einmal, von einem auf den anderen Moment hieß es, da ist die Figur, betet sie an. Vielleicht sah man schon, wie diese Figur gebaut wurde über viele Jahre hinweg. Vielleicht konnte man schon erwarten, dass jetzt irgendwas passiert, aber vermutlich nicht, dass wirklich ein Befehl ergehen würde, dass alle sich versammeln und jetzt diese Figur zusammen anzubeten haben. Und ich möchte uns noch von Samuel Rutherford ein Zitat vorlesen, was er gesagt hat über die Situation oder seine Beurteilung, wie wir denn selbst unser Glaubensleben sehen sollten oder was ist die Perspektive unseres Glaubenslebens. Samuel Rutherford hat im 17. Jahrhundert gelebt. Er war in Schottland ein sehr einflussreicher Pfarrer der allerdings auch sehr viel Leiden erleben musste, sehr viele Repressalien. Der meiner Meinung nach, was über dieses Durchhalten und Aushalten betrifft, eine sehr, sehr gute Einstellung hatte. Und er sagte einmal, du wirst nicht die Möglichkeit erhalten, dich still in den Himmel und in die Gemeinschaft Christi hinein zu stehlen, ohne einen Kampf kämpfen und ein Kreuz tragen zu müssen. Keiner von uns wird irgendwie heimlich durch die Hintertür oder irgendwie gerade so in den Himmel kommen. Jeder von uns, der im Glauben steht, wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sich entscheiden muss, ob er einen fremden Götzen anbetet oder ob er es nicht tut. Jeder von uns wird in seiner Jugend entscheiden müssen, ob er sich besäuft und sich berauscht und ein zügelloses Leben lebt oder ob er versucht, einen geraden Weg zu gehen. Fast auszuschließen, in dieser Gesellschaft irgendwie durchzukommen. Nein, es wird Momente geben, wo du dich entscheiden musst. Es wird Momente geben, wo du dich entscheiden musst, ob du mit irgendjemand, bevor du heiratest, ins Bett gehst oder nicht. Es wird Momente geben in deiner Ehe, wo du dich entscheiden musst, ob du deiner Frau treu bleibst oder nicht. Es wird diese Momente geben. Es wird keiner von uns heimlich in den Himmel kommen, ohne geprüft worden zu sein. Und manchmal kommt es von einem auf den anderen Tag, dass wir uns entscheiden müssen, was wir tun. Und wie diese drei Freunde auch, kommt daraus noch eine zweite Folge. Die Frage ist auch, wie werden wir diese Prüfung annehmen? Und ich möchte uns noch einmal die Verse 14, 15, 16, 17, 18 lesen. Diese Passage ist meiner Meinung nach hier zentral für dieses Kapitel. In diesen Versen heißt es, Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen, habt ihr, Sadrach, Mesach und Abednego, vorsätzlich meinen Gott nicht gedient und das goldene Bild nicht angebetet, das ich habe aufrichten lassen? Seid ihr jetzt bereit, sobald ihr den Schall der Hörner, Flöten, Zittern, Harfen, Psalter und Sackpfeifen und alle Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe? Wenn nicht, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und welcher Gott wird euch aus meiner Hand erretten? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern. Aber dann machen sie doch was. Dann erklären sie, was ihre Konsequenz und was ihren Glauben ausmacht. Sie sagen, sei es nun, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Feuerofen befreien kann und uns von deiner Hand erretten wird oder nicht. So sollst du wissen, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Und diese Aussage, die hat Nebukadnezar so geärgert, dass es ihm die Gesichtszüge verzogen hat. Also diese Beschreibung, die ist so massiv, dass wir uns wirklich eine Fratze vorstellen können. Danach muss er geguckt haben, wie wir keine Beschreibung haben, aber wirklich, dass es ihm das Gesicht entstellt hat, dass er, ich sag mal, schon nicht mehr aussah wie ein Mensch, sondern nur noch wirklich verzerrt war und richtig böse war. Was hat diese Reaktion ausgelöst? Ich glaube, es ist der zentrale Vers in diesem Kapitel und hat eine weitreichende Bedeutung. Denn diese drei Männer, die verstehen nicht nur, dass sie den richtigen Gott anbeten müssen, sondern sie verstehen auch, dass die Konsequenzen, alles, was daraus passiert, in Gottes Hand liegen. Egal, ob Gott sie im Feuerofen retten wird, ob sie sterben werden, ob er sie rausholt oder was auch immer. Die Konsequenz, die Folge bestimmt nicht ihre Anbetung Gottes, sondern ihre Anbetung Gottes ist eine Pflicht, es ist eine Grundhaltung. Es ist ihre erste Pflicht als Christ, diesen Gott anzubeten. das Wichtigste, zu sagen, nein, wir beten keinen fremden Gott an. Und was auch immer daraus passiert. Und das sagen sie diesem Mann. Immerhin steht vor ihnen Nebukadnezar, der mächtigste Mann der Welt. Und sie sagen ihm, völlig egal, was du anordnest, deinen Gott beten wir nicht an. Und was unser Gott daraus macht, naja, das warten wir ab. Steht auch nicht in unserer Macht. Nebukadnezar war jemand, der versuchte, seinen Gott zu kontrollieren. Er hat ihn gebaut. Er hat Anordnung gegeben. Er war der, der seine Götzen steuern wollte. Und da kommen drei Männer, die sagen, wir wollen unseren Gott nicht steuern. Wir sagen ihm jetzt nicht, er rette uns. Wir versuchen ihn auch nicht, sondern wir legen uns in seine Hände. Denn unser Gott ist stärker. Unseres Handelns. Und das, was daraus passiert, das liegt einzig und allein in der Hand Gottes. Wir können es auch nicht durch unser Handeln nicht beeinflussen. Wir können durch nichts, was wir tun, Gottes Plan und sein Wirken beeinflussen. Das, was wir tun, Gott gegenüber, können wir aus Dankbarkeit tun. Das können wir aus Pflichtbewusstsein tun, aber nicht darauf, dass wir sagen, wenn ich jetzt heute 3 Euro da hinten reinschmeiße, dann kriege ich 7 Euro zurück. Geht nicht. Funktioniert nicht. Gibt es keine Mathematik dafür. Und dann gibt es noch was, was mich in diesem Kapitel vielleicht tief beeindruckt. Und diese drei Männer, Satrach, Mesach und Abednego, die haben noch etwas verstanden. Und das haben sie in diesem Kapitel 16, in diesem Vers 16 zum Ausdruck gebracht. Wir müssen uns mal vorstellen, die drei, die stehen vor dem mächtigsten Menschen der Welt. Und er hält nochmal eine Grundsatzrede und sagt, so, jetzt gebe ich euch nochmal eine Chance. Kommt zu mir, ich lasse jetzt nochmal hier alle antanzen, viele Instrumente, die machen ganz laut Krach. Und werdet ihr denn dann meinen Gott anbeten? Und daraufhin sagen die drei, wir haben es gar nicht nötig, dir zu antworten. Ganz schön frech. Drei junge Knilche stehen vor dem mächtigsten Menschen der Welt und sagen, dir antworten wir nicht. Was auch immer du machst, das ist völlig egal, wir antworten dir noch nicht mal. Wir erklären dir jetzt gleich was über unseren Gott im nächsten Vers. Aber sie sagen, auf das, was du hier sagst, keine Antwort. Nichts. Warum haben sie das gesagt? Und warum war das weise, das zu sagen? Es lag nicht daran, dass sie hier versuchten, besonders überheblich zu sein. Ich glaube, dass diese drei Männer etwas verstanden haben mit einem Feinsinn und mit einer Weisheit, wie wir sie ganz selten finden. Nebukadnezar hatte in dem letzten Satz, und welcher Gott, also Vers 15, der letzte Satz, und welcher Gott wird euch aus meiner Hand errettet, etwas gemacht, was dem Ganzen eine neue Dimension aufgesetzt hat. Er hat gesagt, auf einmal geht es hier um zwei Götter oder um viele Götter, die gegeneinander stehen. Da ist mein Gott, den sollt ihr anbeten, und jetzt bringt mir erstmal einen, der widerstehen kann. Jetzt gucken wir mal, ob es irgendeinen Gott gibt, der euch da rausretten kann. Gott gegen Gott. Bam. Welcher wird der wahre Gott sein? Das war die Dimension, auf die sich auf einmal Nebukadnezar begeben hat. Und jetzt haben unsere drei ganz fein erkannt und haben gesagt, so, Nebukadnezar, wenn es um Götter geht, warum sollen dann Menschen antworten? Du willst, dass die Götter gegeneinander stehen. Du willst sehen, ist dein Gott stärker oder ist unser Gott stärker? An der Stelle haben wir es nicht nötig zu antworten. Wir können noch nicht mal antworten. Sagen wir nur eins, die Konsequenzen aus unserem Handeln, die liegen bei unserem Gott. Und selbst wenn es hier so aussieht, als sei dein Gott stärker, wir folgen unserem Gott. Wir werden konsequent und treu sein. Wir werden nicht deshalb den Kopf einziehen, weil du der Meinung bist, jetzt ist es in der Hand Gottes. Und deswegen beantworten wir diese Frage nicht. Welcher Gott stärker ist, haben wir schon lange beantwortet, wissen wir schon lange. Haben wir gar nicht nötig, darauf einzugehen. Für uns ist das klar. Für dich noch nicht. Okay, du bist nur in der Lernphase. Aber wir haben das schon verstanden. Drei Knilche, vielleicht damals 17, 18, 19 Jahre alt, ja, die allerdings schon Rollen in dem Staat hatten, ja, die sagen dem mächtigsten Mann der Welt, die Sache mit Gott, die ist bei uns schon geklärt, bei dir noch nicht. Und stimmt auch, wenn wir nach Kapitel 4 gehen, werden wir sehen, Nebukadnezar hat noch einige Lektionen zu lernen gehabt. Das sind meiner Meinung nach die zwei Hauptgedanken und die wichtigsten Gedanken in diesem Kapitel. Und es sind Gedanken, die man so schön ablesen kann in diesem Kapitel, wie man sie kaum woanders findet. Das macht diese Geschichte im Übrigen auch sehr, sehr gut für Kinderstunden geeignet und auch für die Betrachtung später nochmal. Der nächste Punkt, der dritte Hauptpunkt, ist diese vierte Person in dem Feuerofen. Die erste Frage, die wir uns ja mal stellen müssen, ist, wer lief denn da mit den Dreien durch den Ofen? Wer war das? Und wir haben zwei Bezeichnungen. Wir wissen, einmal war es ein Engel, der in diesem Feuerofen lief. Und zum anderen wissen wir, dass dieser Engel diese Gestalt, eine Gestalt hatte und diese Gestalt einem Sohn der Götter gleicht. Beides, was wir lesen, deutet eindeutig darauf hin, dass die drei hier in dem Feuer zusammen mit Jesus liefen. Dass der Engel, der hier beschrieben ist, tatsächlich Jesus selbst war. Das ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, das ist auch nicht der Name Jesus hier für den Engel verwendet, aber es ist ganz typisch, so wie Gott sein Volk führt, in der Not. Wir haben hier tatsächlich sein Handeln eben, dass er sie nicht vor dem Feuer gerettet hat, sondern in dem Feuer, dass er sie reingeführt hat bis in diese Situation und sie dann auch rettet. Und deshalb, denke ich, ist es ganz klar, dass hier der Engel, also der Engel des Herrn, auf den man das durchaus beziehen kann, gemeint ist und damit auch Jesus selbst. Und wir haben, dass dies auch so passieren wird, in Jesaja 43, in den ersten drei Versen, dort sind die ersten 20 oder 21 Verse, die sind, glaube ich, eine gute Beschreibung darauf, was wir hier in dieser Geschichte im Feuerofen erleben. Ich lese uns mal die ersten drei Verse, dass wir diese Ankündigung kennen. Und denken wir nochmal daran, diese vier Männer, die in Babylon waren, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, mal selbst überlegen, die waren vorher in Israel. Und in dieser Zeit war es Jesaja, der zu dem Volk sprach und sie auf die kommenden Dinge hinwies. Also sie kannten Jesaja und sie kannten die Verkündigung Jesajas. Ja? Deswegen kannten sie vermutlich auch das, was wir hier aus dem Kapitel 43 lesen. Da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, so sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten, Äthiopien und Saba hingegeben zum Lösegeld für dich. Diese Passage ist sehr wichtig für die Interpretation von Daniel 3. Denn es ist eine ähnliche Formulierung, wie sie bei der Formulierung des ersten Gebotes verwendet wird. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Es ist interessant, dass diese Formulierung hier in einer ähnlichen Art und Weise gebraucht wird, dass es wirklich darum geht, Gott als den einzig wahren Gott anzuerkennen und zu bekennen. Und hier ist eben der Hinweis darauf, dass das Volk durch das Feuer gehen wird. Das ist durchaus auf Daniel 3 zu beziehen, wo diese Männer hier tatsächlich durch das Feuer gehen müssen und der Engel zu ihnen kommt und mit ihnen im Feuer wandelt. Also es gibt gemütlichere Orte, die man sich vorstellen kann, um mal mit Jesus zu wandeln. Aber es gibt von Gott keine gemütlicheren gewählten Orte, die er sich wählt, sondern er geht eben dahin, wo die Menschen sind. Sie sind ins Feuer geführt von ihm und er kommt zu ihnen. Und vielleicht ist es das Höchste, was diese drei Männer jemals erleben durften. Die höchste Belohnung für ihre Treue ist vermutlich, dass sie hier im Feuer mit Jesus wandeln durften. Die Folgen waren nicht in irgendeiner Weise, dass sie ein besonderes Erlebnis hatten oder dass sie ein Highlight hatten, aber sie hatten Gemeinschaft mit Jesus für eine gewisse Zeit und auch wenn es nur in dem Feuer war. Interessanterweise kommen dann ja die drei Männer aus diesem Feuerofen wieder raus und danach ist von dem Engel des Herrn keine Rede mehr. Für diese kurze Zeit, die sie darin verbrachten, waren sie mit ihm zusammen. Und ganz am Ende ist es schon noch eine Beschreibung eines Wunders, das uns auch tief beeindrucken kann, noch nicht mal Brandgeruch. Noch nicht mal die kleinste Versehrtheit. Und wer weiß, wie leicht Haare versengen. Ja, also es ist niemandem jetzt empfohlen, das zu probieren. Aber wer mal zu nah mit seinem Arm an ein Lagerfeuer gekommen ist, sehr leicht, wenn das die herrschen, die anfangen zu kokeln, wenn da noch ein Meter dazwischen ist. Und das nüffelt so komisch. Da braucht man noch gar nicht wirklich im Feuer zu sein. Und die liefen jetzt hier, gefesselt wie sie waren, von den stärksten Männern des Landes in diesen Ofen geführt, liefen sie durch diesen Ofen und kein Brandgeruch, nicht das kleinste Detail wurde an ihnen gefunden. Sie gingen wieder raus aus dem Feuer und sahen genauso fit aus wie vorher. Also es ist schon wirklich ein großes Wunder und es ist wirklich beeindruckend für diese drei Männer. Vielleicht noch der Hinweis auf eine ganz kleine Formulierung, die ich auch hochinteressant finde, gerade in der Art und Weise, wie Gott hier handelt. Das ist in dem Vers 27. Da heißt es, und die Satrapen, Statthalter, Landpfleger samt den Räten des Königs versammelten sich und sahen, und was sahen sie denn? Sie sahen, dass das Feuer keine Gewalt über den Leib dieser Männer hat. Ja, Gott hat die Macht über Feuer, Wasser, Sturm, Wind, über alle Naturgewalten. Und Gott hat auch die Macht über das Feuer. Er gebietet dem Feuer, diese Menschen nicht anzufassen. Zwar sei das Feuer eine Person. Gott sagt, das Feuer versehrt sie nicht und das Feuer versehrt sie nicht. Diese Menschen kommen da raus, weil das Feuer keine Macht hatte. So als hätte das Feuer zu Gott zu gehen und um Macht zu bitten. Wir kennen ja die Macht des Feuers. Wenn wir ein Haus anstecken, es brennt. Aber wenn Gott in dem Moment sagt, stopp, dann hört das Feuer auf zu brennen. Dann ist dem Feuer die Macht entzogen. Alles, wirklich alles auf dieser Welt ist geschaffen durch Gott und ist erhalten durch Gott. Und er hat die Macht über alles, was es hier gibt. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Und diese kleine Formulierung, die ist sehr gut, an die kann man sich immer wieder erinnern, wenn man sich fragt, wie groß ist denn die Macht Gottes? Kann im Feuer sagen, du hast keine Macht mehr über meine Kinder. Und als letzten Punkt heute Morgen noch einmal kurz auf die Entwicklung Nebukadnezars. Nebukadnezar ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er ist ein böser Herrscher. Er ist ein Herrscher, der strategisch versuchte, Juda auszurotten. Er hat die besten jungen Männer genommen. Er hat sie unter seine Fittiche gestellt. Er hat sie indoktriniert. Das heißt, er hat ihre Lehre in ihr Gehirn injiziert. Er hat sie ausgebildet als Babylonier. Er hat sie ernährt, angezogen. Er hat ihnen das Verhalten geprägt. Er hat versucht, seine Tradition in dieses Land zu bringen. Und er hatte auch den Tempel ausgeraubt. Er hatte auch das Tempelgeschirr. Daran müssen wir immer denken, wenn wir nachher dann im Kapitel 5 bei Belsazar sind, einem der Nachfolger von Nebukadnezar. Da spielt das dann nochmal eine große Rolle. Nebukadnezar hat versucht, den Staat zu entkernen. Er hat es wirklich darauf angelegt, er war ein ganz starker Weltenherrscher und er erlebt immer wieder Dinge mit Gott. Und ich darf hier einmal die Glaubensväter zitieren, mit einer Aussage zu sagen, wann kommt denn jemand zum Glauben? Und dafür hat man so drei Begriffe. Der erste Begriff, der wird im Lateinischen angegeben mit Notitia. Notitia heißt auf Deutsch, Erkenntnis. Notitia ist die Erkenntnis Gottes. Die erste Stufe, wie ein Mensch zum Glauben kommt, ist, er muss Gott erkennen. Und das ist gepaart damit, dass er sich selbst erkennen muss. Es gibt immer eine Verbindung, dass man sich selbst erkennt als Sünder und dass man Gott erkennt, den Heiligen. Und andersrum, es ist ganz schwierig zu erklären, wie das eine das andere bedingt. Man kann gar nicht sagen, erst kommt das genau so und so und dann kommt das genau so und so, sondern man kann einfach nur sagen, es gehört dazu, dass man Gott erkennt und sich selbst. Beides ist in einem verwoben. Da kommt nicht zuerst die Gotteserkenntnis und dann die Selbsterkenntnis, sondern beides ist in einem verwoben. Ja. Nebukadnezar hat das hier auch durchlaufen und er hat auch Gott erkannt in dieser Phase und er hat eine gewisse Notitia schon erreicht, auch in dem Kapitel vorher. Seine Auslegung des Traumes, die Ankündigung Gottes, die er für wahrnimmt, all das hat Daniel schon gehört, hier nun auch die drei anderen. Die zweite Stufe, das ist der sogenannte Assensus, die Zustimmung. Also ein Mensch erkennt Gott und dann stimmt er ihm zu. Und dann sagt er, ja, das ist so, wie du es getan hast. Es ist wahr. Das ist eine innere, auch eine tiefe, auch eine überzeugte Zustimmung. Aber wenn diese beiden Dinge da sind, bereits beim Menschen geschehen sind, dann ist jemand noch nicht zum Glauben gekommen. Also Erkenntnis und Zustimmung reicht noch nicht. Es reicht noch nicht, sich hinzusetzen, Gottesdienst zu sagen, ja, ja, ist alles richtig, ja. Ich weiß auch, da gibt's einen Gott, fein, tolle Geschichte. Ja, ich stimme dem auch zu, ihr macht auch das Richtige, es ist auch gut. Ja, es ist auch gut, dass wir Gott anbeten, reicht nicht. Und in dieser Situation ist Nebukadnezar auch. Er hat Gott erkannt, er hat Gott zugestimmt, er hat gesagt, ja, es gibt einen Gott und dieser Gott hat Macht, er hat Macht über alles, alles zu tun. Und hier in Vers 29 sagt er sogar was ganz Schreckliches. In der letzten Konsequenz wird er sagen, wenn irgendeiner nicht diesen Gott anbetet, dann soll er in Stücke gehauen werden, sein Haus soll platt gemacht werden. Das ist seine Dimension. Das hat er erkannt und das hat er verstanden. Aber eins fehlt ihm noch. Der dritte Schritt. Und den wird er erst im Kapitel 4 erreichen. Wenn ihr wissen wollt, was der dritte Begriff ist, dann kommt wieder zu der Predigt über Daniel 4. Nebukadnezar hatte also schon einen Großteil dieses Weges erreicht. Er hat sich auch vorbereitet auf diese Dinge. Unbewusst hat er hier in unserer Situation seine Götter gegen Gott laufen lassen. Er hat es quasi herausgefordert. Und das sind gute Belege dafür, dass Gott selbst hier Nebukadnezar stufenweise zu dieser Erkenntnis geführt hat. Und das ist das, was wir manchmal im Leben auch bedenken müssen, wenn andere Menschen zum Glauben kommen. Wir haben vielleicht oft im Kopf diesen Gedanken der Instant-Bekehrung, der sofortigen Bekehrung. Da kommt einer, er hört was von Gott und dann muss er sich gleich bekehren. Das wäre ein glücklicher, guter Zufall, wenn ein Mensch gleichzeitig Gott erkennt, dem zustimmt und dann noch das dritte, naja, das haben wir bei Daniel 4, wenn das bei ihm zutrifft, wenn diese drei Punkte gegeben sind, nein, ich will kein Geheimnis daraus machen, der dritte Punkt ist das Vertrauen, die sogenannte Fiducia. Dann, wenn der Mensch wirklich Gott vertraut, aus seinem tiefsten Inneren, wenn alles, was er tut, auf einmal in dem Lichte Gottes steht und nicht mehr in seinem eigenen Lichte, da ist Nebukadnezar noch nicht. Und wir haben manchmal auch, wenn wir Menschen im Glauben wachsen sehen, genau diese Dinge zu berücksichtigen. Es dauert eben manchmal einen Moment, bis jemand tatsächlich dann dieses Vertrauen erlangt hat. Und es kann sein, dass sich das über Jahre, über viele Jahre hinzieht, dass die Erkenntnis wächst, dass die Zustimmung wächst, dass aber das persönliche Vertrauen noch nicht da ist, dass das dieses Hineingeben völlig in alles, was Gott tut, noch nicht da ist. Und für jeden von uns, der dieses Vertrauen noch nicht hat, können wir uns auch selbst fragen, ist es so, dass wir wirklich mit allem, was wir tun, uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen? Oder müssen wir nicht manchmal uns selbst auch überprüfen und müssen sagen, sind wir an der Stelle nicht manchmal auch auf dem halben Weg stehen geblieben, stimmen verbal zu, aber wenn es dann an die Taten geht, wie sieht es denn aus bei uns? Wenn wir das Evangelium verkündigen, manchmal, dann müssen wir auch immer dran denken zu sagen, naja, verkündigen wir den Menschen auch tatsächlich, dass sie in allem, was sie tun, auf Gott vertrauen müssen? Oder sind wir manchmal zu kopfgesteuert? Sind wir manchmal zu sehr auf Erkenntnis bedacht? Noch mehr Erkenntnis, noch mehr Erkenntnis, noch mehr Erkenntnis. Nebukadnezar wird in dem Kapitel 4 dann erst durch dieses Bild vom Baum dann zu dieser Erkenntnis kommen. Wenn wir diese Entwicklung Nebukadnezars auch auf unsere Kinder und auf unsere Familie beziehen dürfen, dann finde ich immer überraschend, dass manchmal Kinder eben scheinbar in dieser Reihenfolge sehr starkes Vertrauen und Verlassen auf Gott haben, obwohl sie geringe Erkenntnisse haben. Also man darf auch nicht den Fehler machen, dass das eine übergewichtet ist oder dass es hier irgendwo eine mathematische Formel dafür gibt. Es gibt tatsächlich eine ganz einfache kindliche Erkenntnis, eine ganz einfache kindliche Zustimmung und ein ganz einfaches kindliches Vertrauen. Es hat nichts mit Intellekt, mit Alter zu tun, das hat was damit zu tun, dass wirklich der Mensch geprägt wird durch und durch dann von Gott, wenn er zum Glauben kommt. Ja, und für unser tägliches Leben, glaube ich, ist dieses Kapitel an einer Stelle herausragend, wenn wir diese Frage der Konsequenzen und der Treue zu Gott haben. Lasst uns glauben, auch in allem, was wir tun, auch in allem, wo wir als Gemeinde hingehen, dass wir wirklich wissen, die Konsequenzen für alles, was wir tun, liegen bei Gott. Aber die Treue, die Frage liegt bei uns. Und diese Welt ist voll mit Verführungen. Wenn wir durch den Tagesbetrieb gehen, da sind viele Götter, die über unseren Weg laufen und angebetet werden wollen, die unseren Geist von Gott weglenken lassen wollen. Und wir müssen immer wieder Korrektur erfahren und müssen sagen, nein, jetzt bleibe ich auf dem Weg Gottes. Jetzt will ich wirklich meinen Gott anbeten. Jetzt folge ich nicht einem fremden Gott und jetzt lasse ich mich auch nicht darauf ein. Egal, was daraus passiert, die Konsequenz muss mir egal werden. Dann werde ich dieses Vertrauen auf Gott auch immer weiter lernen und wachsen und an Erkenntnis zunehmen. Amen.